Asis Ains US Indonesia Secait oder ASEAN UR UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Dienstag, den 6. Februar 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart unser Indonesien. Wunderbares Indonesien, lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Pujastuti, Sri Unun, Nununusia und Handarung. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Indonesien hat ein großes Scharia-Potenzial. TNI-AD vervollständigt unterstützende Einrichtungen des Ausrüstungssystems. IAEA ist bereit, Indonesien in der Entwicklung Atomkraftwerkes zu unterstützen. IAEA würdigt Hilfe für Entwicklung der Kapazität von Indonesien für einige Länder. 16 nahöstliche Botschafter prüfen die Möglichkeit zur Investition in Lampung. Etwa 3,5 Millionen Kiloliter Biodiesel werden im Jahr 2018 absorbiert. Unun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo forderte das Nationale Komitee für Finanzen mit islamischen System Syariah auf, um Maßnahmen zur Entwicklung des großen Potenzials der Syariah-Wirtschaft in Indonesien zu ergreifen. Wie Präsident Joko Widodo bei der Eröffnung der Plenarsitzung des Komitees am Montag, den 5. Januar dieses Jahres in Jakarta erläuterte, soll das Potenzial der Syariah-Wirtschaft entwickelt werden, um Haupttreiber der nationalen Wirtschaft zu werden. Im Zufolge soll die Syariah-Finanzindustrie dazu beitragen, den produktiven Aufbau zu fördern. Der Präsident hoffe, dass das Nationale Syariah-Finanzkomitee die Mikro-Syariah-Finanzagenturen in islamischen Internatsschulen in Indonesien vergrößern könnte. Er betont auch die Wichtigkeit der Reform beim Management der islamischen Almosen und der Stiftung, um die Armut und die soziale Kluft zu bekämpfen.
Saya ingin menekankan bahwa dalam pengembangan ekonomi syariah jangan sampai
Ich möchte betonen, dass zur Entwicklung der Syariah-Wirtschaft wir nicht nur Ziel des Marktes und der Industrieprodukte anderer Länder oder nur Konsumenten werden sollen. Mit dem großen Marktpotenzial in unserem Land müssen wir der Haupttreiber der Syariah-Wirtschaft werden. Darüber hinaus muss die Entwicklung der Syariah-Finanzindustrie war sinnvoll für produktive Sachen sein und die Armutsbekämpfung angesichts der Kluftverminderung unterstützen. as Dasland Middelgrößten Muslim Anzahl of the world besitzt Indonesien ein großes Potenzial, den Syariah Finanz- und Wirtschaftssektor zu entwickeln. Präsident Joko Widodo erklärte, dass das Syariah-Vermögen im Finanzindustriesektor etwa 535 Trillionen Rupiah oder etwa 35 Milliarden US-Dollar oder etwa 5,8% der gesamten Bankenvermögen Indonesiens betrage. Der gesamte Vermögen der Finanzindustrie von Nicht-Syariah-Banken hat sich auch in den letzten 5 Jahren verdoppelt. Indonesien hat auch das größte Potenzial, sozialen religiösen Fonds wie Hartz, Pilgerfonds, Almosen, Stiftung, Geldmittel und Spende zu sammeln. Einige Scharia-Wirtschaftssektoren wie muslimische Mode, Halal-Essen und Halal-Pharmazieindustrie und islamischer Terrorismus können auch angekurbelt werden. Die indonesische Armee TNI AD setzt sich zum Ziel, den strategischen Plan 2018 im ersten 100-tägigen Programm des Befehlhabers der indonesischen Streitkräfte TNI Marschalls Hadi Cahyanto maximal zu erreichen. Das sagte der Stabsleiter der indonesischen Armee, General Mulyono Amontak, den 5. Februar dieses Jahres im TNI AD Hauptquartier bei der Führungssitzung in Jakarta. Im zufolge umfasse dieses Ziel die Organisationsbereiche, die Doktrin, Personals, die Verbesserung der Fähigkeit, Materialien und die Anwendung der Kräfte für Krieg und außerhalb des Krieges. Im Bereich des Hauptausrüstungssystems werde TNI AD sich auf die Ausrüstung unterstützender Einrichtungen fokussieren.
Saya melengkapi, saya tidak ada mengadakan alat baru, tapi
ich vervollständige die gekaufte Ausrüstung, nicht beschaffe neue Ausrüstung. Ich beobachte das Jahr 2018 und 2019 wird das neue Ausrüstungssystem kommen. Es wird die gekaufte Ausrüstung vervollständigen, damit man sie operieren kann. General Mulyono Fufot, die TNI AD schenke aber auch die Aufmerksamkeit auf die Beschaffung neuer Ausrüstungssysteme, die mit dem vorhandenen Fonds übereinstimmen. Dafür werde TNI AD im zweiten strategischen Plan die vorhandenen Ausrüstungssysteme bald operieren. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA ist bereit, Indonesien in der Entwicklung des Atomkraftwerkes PLTN zu unterstützen. Im Zusammenhang mit dem Bau des Atomkraftwerkes bestätigt IAEA, dass sie die indonesische Regierung nicht intervenieren werde und der indonesischen Regierung diese Entscheidung vorlegen werde. Das sagte der IAEA-Generaldirektor Yukia Amano Amontak den 5. Februar 2018 nach dem Treffen mit dem indonesischen Vize-Außenminister A.M. Fakir in Jakarta.
And IAEA can assist if
und IAEA kann Indonesien unterstützen, wenn Indonesien entscheidet. Dies ist aber von Indonesien und IAEA abhängig. IAEA wird die indonesische Regierung nicht intervenieren, wenn ein Staat wie zum Beispiel Indonesien oder Bangladesch sich entscheidet, Atomenergie anzuwenden, können wir sie zur Anwendung der sicheren und nachhaltigen Atomenergie unterstützen. Yukia Amano erklärte weiter, IAEA werde Indonesien unterstützen, da die Atomenergie eine der Quellen der heutigen umweltfreundlichsten Energien sei. Die Atomenergie habe Überlegenheiten. Der Strom, der von der Atomenergie produziere, habe den niedrigsten Kohlenstoffgehalt. Fufot, ein Drittel der Stromlieferung mit niedrigem Kohlenstoffgehalt wurden vom heutigen Kraftwerk produziert. Die Frage über den Bau des Atomkraftwerkes in Indonesien existierte schon seit langem. Einige Länder hätten Indonesien die Zusammenarbeit zur Entwicklung des ersten Energiekraftwerkes in Indonesien angeboten. Indonesien ist eines der Länder, vor allem im asiatisch-pazifischen Gebiet, das bekannt anderen Ländern eine Hilfe in Form der Entwicklung der Kapazität in verschiedenen Bereichen gewährt. Laut dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergie IAEA, Yukia Amano, sei die Hilfe von Indonesien vor allem in der Anwendung der kreativen Technologie der wichtige Punkt Indonesiens. Das sagte Yukia Amano am 5. Februar 2018 nach dem Treffen mit dem indonesischen Vizeaußenminister A.M. Fakhir in Jakarta. Er fuhr im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit im Bereich der kreativen Technologie entwickelte IAEA mit Indonesien zwei wichtige Projekte. Beide Projekte dienen dazu, Nahrungsmittelselbstversorgung und die nachhaltige Entwicklung in Indonesien zu realisieren. 16 Botschafter der nahostlichen Länder in Indonesien werden in Kürze die Provinz Lampung, Sumatra besuchen, um die Möglichkeit zur Investition dort zu prüfen. Dies sagte der Direktor von Nahen Osten des indonesischen Außenministeriums Nurul Aula bei der Sitzung mit der Provinzregierung von Lampung am Montag, den 5. Januar dieses Jahres in Bandar Lampung. Das Außenministerium und die Botschaften der nahostlichen Länder wählen die Provinz Lampung aus, da die Naturressourcen und Bodensätze in dieser Provinz weiter ausgebaut werden können. Der Bau der Infrastrukturen wie Straße und Häfen ist ein Anziehungspunkt für Investoren, um nach Lampung zu kommen. Die 16 Botschafter, die Lampung besuchen werden, sind unter anderem aus Saudi-Arabien, Oman, Kuwait, Katar und der Vereinigten Arabischen Emirate. Des Weiteren sagte der Leiter des Regierungsbüros und Provinzautonomie von Lampung, Chandri, dass diese Botschafter planmäßig ein Industrie-, Handels- und Tourismuszentrum besichtigen wollen. Die Assoziation Indonesischer Biobrennstoffproduzenten Aprobi geht davon aus, dass die Absorption von nationalem Biodiesel in diesem Jahr etwa 3,5 Millionen Kiloliter erreichen werde. Dies bedeutet eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr. Der Programmleiter von Aprobi, Paulus Cakrawan, sagte in Jakarta, dass die Produktion von Biodiesel in diesem Jahr auch erhöht werde, da die Eisenbahn in Indonesien nun diesen nutze. Er fordert ihn auch für den Bergbausektor, das Militärausrüstungssystem und Schwergeräte. Für die Nutzung von Biodiesel für Flugzeuge müsse man noch auf einen Beschluss vom Verkehrsministerium warten. Er sagte dazu weiter, dass die Produktion von Biodiesel im Inland sich voraussichtlich steigen werde, es jedoch in diesem Jahr keinen Biodiesel-Export geben werde. Dies käme von der Dumpingklage der Europäischen Union und der USA hervorgerufen. Indonesien wäre in der Lage, etwa 1,7 Millionen Kiloliter Biodiesel in die EU und 400.000 Kiloliter in die USA zu exportieren. Paulus teilte mit, dass es 22 Biodieselfirmen in Indonesien mit der Produktionskapazität von 12 Millionen Kiloliter pro Jahr gebe. Liebe Zuhörer des Thema Indonesien, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.489,27 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.126,66 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.313 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist regnerisch bei einer Temperatur von 27 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 82%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Kommentar behandelt heute das Thema Olpalmen Diplomatie, ein Bemühen zum Aufbau des Indonesischen Palm Old Anseins, gelesen von Sri Unen. Liebe Zuhörer, die Old Palm ist ein hervorragendes Produkt aus Indonesien. Die indonesische Zentralbehörde für Statistik BPS berichtete, dass gleich wie das Jahr 2016 der Export von Palm Oil und deren Produkte im Jahr 2017 der größte Devisenspender für Indonesien sei. Bustanul Arifin, der Professor der Landwirtschaftsfakultät der Provinz Lampung, geht davon aus, dass bis zum 10 kommenden Jahren das Volumen und der Exportwert von Palm Oil und deren Produkten Indonesien sich noch weiter erhöhen werden. Er hat aber die Unternehmer und die Regierung ermahnt, dass die Nachhaltigkeitsfrage ein Hindernis beim Palm Oil Export werden könne. Beim Gipfeltreffen der Feier des 40-jährigen Partnerschaftskooperation zwischen dem Verband Südostasiatischer Nationen ASEAN und der Europäischen Union EU in Manila in den Philippinen am 14. November 2017 sagte der indonesische Präsident Joko Widodo vor den Teilnehmern, dass die Old Palmen mit den Bemühungen zur Armutsbekämpfung, Bewältigung der Sozialkluft und Aufbau der inklusiven Wirtschaft in Indonesien zu tun haben. Auf anderer Seite unterstützt das Europäische Parlament das Verbot zur Palmölnutzung als umweltfreundliche Brennstoffe ab 2021. In der Tat ist Europa eines der Hauptexportziele vom indonesischen Palmöl. Der indonesische Handelsminister Enggar Tias Tolukita und die Außenministerin Retno LP Marsudi sagten, dass dies eine schwarze Kampagne in Europa an Palmölprodukte aus Indonesien sei. Der Beschluss der Europäischen Union sei diskriminativ. Der Präsident forderte den Stopp zur EU-Diskriminierung gegen das Palmöl auf. Einige Beschlüsse, die dem Wirtschaftsinteresse schaden und das Image der Produzentenländer verschlechtern, müssen gestoppt werden. Der Wirtschaftsbeobachter vom Institut für Wirtschaft und Finanzaufbau, INDEF, Bima Yudhistira, ist der Meinung, dass Indonesien sich noch auf den traditionellen Markt, der etwa 70% der gesamten Exportländer erreicht, fokussiere. Im Zufolge solle Indonesien im Jahr 2018 nach alternativen Markt suchen. Einige Länder wie Pakistan, Süd- und Nordafrika sind sehr potenzieller Markt. Seit 2011 hat Indonesien einen Beschluss erlassen, in dem Indonesien das Managementsystem und die nachhaltige Palm Oil Zertifizierung, sogenannte Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) verpflichtet hat. Dieser Beschluss dient dazu, die Palm Oil Konkurrenzfähigkeit Indonesien auf dem globalen Markt mit der Berücksichtigung einiger Umweltfragen wie Gasemissionen und Effekt des Treibhauses zu steigern. Um das Palmöl-Image Indonesien mit ISPO auf aller Welt, vor allem in den Exportzielländern aufzubauen, sollen die indonesischen Diplomaten im Ausland eine große Rolle spielen. Dies ist als Om Palmen Diplomatie bekannt. Im Rahmen der Unterstützung der Old Palmen Diplomatie hat die Behörde für Forschung und Politikentwicklung des indonesischen Außenministeriums BPPK mit der Pertamina Universität zusammengearbeitet, um applikative Forschung durchzuführen. Die Studie der internationalen Beziehungen dieser Universität fokussiert sich allerdings auf den Energiebereich in Indonesien. Am 1. Februar 2018 haben beide Institutionen einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Die BPPK des Außenministeriums bewertete, dass die Pertamina Universität ein Kooperationspartner werden könne, um die Forschung durchzuführen und die Empfehlungen angesichts der indonesischen Außenpolitik einschließlich für einige strategische Warenbereiche wie Old Palmen zu ergeben.
Die Kooperation zwischen der Regierung, der Industrie und der Universität ist sehr wichtig, um die Ölpalmendiplomatie zu fördern. Diese Diplomatie dient dazu, die schwarze Kampagne der EU an Palmöl Indonesien abzuwehren. Es bleibt zu hoffen, dass das indonesische Palmöl der größte Devisenspender für Indonesien weiter werden könnte. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
RRI, internationale Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Wir beginnen mit dem fünfeckigen Abkommen. Am 6. Februar 1922 wurde das fünfeckige Abkommen unterzeichnet. Dies ist das Ergebnis der internationalen Konferenz zur Waffenbeschränkung. Dieses Abkommen wurde von fünf Konferenzteilnehmern, und zwar den USA, Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan, unterzeichnet. Aufgrund dieses Abkommens wird die Nutzung aller chemischen Gasarten, giftiger Chemistoff und Gase zum Töten des Gefühls im Krieg verboten. Im Juni 1925 unterzeichneten die meisten weltweiten Länder durch das Protokoll in Genf dieses Abkommen, um diese Gase im Krieg nicht zu nutzen. Am 6. Februar 1904 begann der Krieg zwischen Japan und Russland. Der Beginn dieses Krieges wurde durch den Angriff von der japanischen Truppe gegen die russische Truppe, die in China ansässig war, hervorgerufen. Im Jahre 1895 konnte Japan China niederschlagen und den Teil des Gebietes Chinas besetzen. Dieser Krieg wurde von der Konkurrenz zwischen Russland und Japan im Kampf um Korea und Manchuria. Der Krieg zwischen Japan und Russland beendete mit dem Sieg von Japan. Im Jahre 1905 unterzeichneten Russland und Japan durch Vermittler von den USA das Abkommen Portsmouth, um Japan, Manchuria, die Hälfte der Insel Sakhalin und Korea zu überreichen. Am 6. Februar 1952 wurde Elisabeth II die Königin. Sie ist die erste Tochter des Königs Georg VI. Am 6. Februar 1952 ist Georg VI gestorben. Seit jener Zeit wurde Elisabeth II als Leiterin des Commonwealth und Königin von Commonwealth Realms, und zwar Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland, Südafrika, Pakistan und Sri Lanka proklamiert. Im Jahre 1947 heiratete sie den Prinz Philip. Sie hat durch diese Heirat vier Kinder, nämlich Charles, Anne, Andrew und Edward. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Hey,
Indonesian Indian Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun das Programm Unser Indonesien mit dem Titel Vier Säulen der Nationalität werden ein Stärkungsmittel für die indonesische Harmonie. Die Volksberatungsversammlung MPR setzt fort, vier Säulen der Nationalität für die jüngere Generation von Indonesien zu sozialisieren. Von Zeit zu Zeit sozialisiert die MPR weiterhin die vier Säulen der Nationalität, die Existenz der indonesischen Nation unterstützen. Dies wurde von MPR-Mitglied Irgan Chairul Mahfidz zum Ausdruck gebracht, als er vier Säulen der Nationalität für die Studenten der Muhammadiyah Universität von Kupang vermittelte. Wie von postkupang.com zitiert, nahm der Vorsitzende der Indonesischen Muslimbruderschaft Parmusi Usama Hisham an der Veranstaltung teil. Irgan Chairul Mahfidz erklärte, dass die vier Säulen Pancasila die Verfassung von 1945 Bhinneka Tunggal Ika und der Einheitsstaat der Republik Indonesiens wie ein Haus sind. Wenn das Haus nicht stark ist, wird es zusammenbrechen und es wird endlose Konflikte wie in den Ländern des Nahen Osten geben. So forderte Irgan Chairul Mahfidz, dass das indonesische Haus von allen Elementen der Nation, besonders von den Jugendlichen, gut erhalten werden solle. Er wies auch darauf hin, dass heutzutage der Zugang zu Informationen so schnell ist und die Denkweise beeinflussen wird. Er erinnerte daran, dass das harmonische Leben, das bisher genossen wurde, erhalten bleiben muss. Die indonesische Nation hat eine Vielzahl von Sprachen, ethnische Kultur und hat tausende von Inseln. Außerdem sagte Irgan Chairul Mahfidz, dass diese Vielfalt das Grundkapital der Entwicklung ist. Indonesische Leute sind sehr dankbar, auf indonesischem Land zu leben. Obwohl sie verschieden sind, sind sie immer noch eins. Er betonte, dass das indonesische Volk in einem friedlichen Geist lebt und einige andere Länder mit Konflikten konfrontiert sind. Unterdessen bat der Vorsitzende der Indonesischen Muslimbruderschaft Parmusi, Usama Hisham, um eine junge Generation, besonders in Ost-Nusa Tenggara, um Pancasila gut zu erhalten. Er vertritt die Ansicht, dass die Jungen diese vier Säulen der Nationalität stark umarmen müssen und die Kette von Silaturahmi sicher und friedlich für jeden aufbauen müssen, ungeachtet des Unterschieds. Hisham erklärte, dass die junge Generation durch die Sozialisierung der vier Säulen der Nationalität die indonesische Nation dazu bringen muss, sicher und friedlich zu bleiben. Usama Hisham wies weiter darauf hin, dass das erste Prinzip von Pancasila bis zum fünften Zusammenhang und dies bringt die Beziehung und Brüderlichkeit unter den indonesischen Menschen mit sich. Er erinnerte die Jugendlichen daran, die vier Säulen der Nationalität als einen gegenseitigen Konsens zu verstehen, der nicht voneinander getrennt werden könne. Das war unser Indonesien.
Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir über Touristenziele, kulinarische Reisen, Spezialitäten und Kultur berichten. In diesem heutigen Programm laden wir Sie dazu ein, den archäologischen Garten Pulung Raharjo in Lampung zu besuchen. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz und über Livestreaming in 4inews.com/German. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörer, Lampung ist eine Provinz im südlichen Teil der Sumatra-Insel. Von Jakarta aus dauert der Flug dorthin nur 45 Minuten. Lampung hat Touristenattraktionen wie Abenteuer, maritime und historische Reiseziele sowie einen Nationalpark. Wenn Sie sich für das historische Touristenziel interessieren, können Sie den archäologischen Garten Pulung Raharjo besuchen. Dieses Kulturerbe bewahrt eine Zeitreise in das prähistorische Zeitalter von Hinduismus, Buddhismus und Islam auf. Der Garten liegt im Dorf Fugung Raharjo, im Distrikt Sekampung Udik, im Becik Os Lampung und etwa 52 km von der Hauptstadt der Provinz Lampung in Bandar Lampung entfernt. Die Fahrt mit einem Landesverkehrsmittel dauert etwa 2 Stunden. Liebe Zuhörer, bei der Ankunft im archäologischen Garten Pulung Raharjo landen Sie direkt ohne Eintrittsticket im Touristenpark. Der Garten ist 10 Hektar groß. Sie können direkt die Naturschönheit seiner historischen Städten genießen, die inmitten der Maisplantagen und weit von der Wohnsiedlung der lokalen Bewohner liegen. Hier sind einige archäologische Städte wie eine Festung mit einem Graben, 6 Städte mit terrassenförmigen Gebäuden, ein Grabstein und ein Teich aus der Megalithzeit anzutreffen. Die Festung hat eine viereckige lange Form und ist vom Areal der archäologischen Städte umgeben. Zurzeit sehen der Graben und die Festung wie ein großer überwucherter Haufen, der mit Gras bewachsen ist, aus. Früher diente die verlassene Festung als Schutzort vor wilden Tieren und Feinden. Liebe Zuhörer, wenn Sie in der archäologischen Garten hineinkommen, können Sie viele terrassenförmige Gebäude sehen. Deren Maß ist vielfältig und es gibt eine erste, zweite und dritte Treppe. Man meint, dass sie aus der Hinterlassenschaft des megalithischen Zeitalters etwa 2500 Jahren vor Christus stammen. In der Vergangenheit dienten sie als Ort der Geister der Vorfahren oder zur Beerdigung. An den Städten befindet sich auch ein Komplex aus Monolithen. Dort gibt es aufrechte und flache arrangierte Steine, die rechteckig wie Käfige gebildet sind. Es gibt auch Steine, die einem Penis Linga ähneln,
eingekratzte Steine, Steintische und Steine mit T-Buchstaben, die die Fruchtbarkeit einer Frau symbolisieren. Der Komplex der Grabsteine diente in der Vergangenheit für Zeremonien zur Ehrenbietung und Fruchtbarkeit. Es gibt auch einen megalithischen Teich. Angeblich war dieser Teich ein Ort, in dem man das Wasser entnahm, um den Bedarf an Leben und Ritual zu decken. Die lokalen Bewohner glauben, dass das Wasser im Teich magische Kraft habe. Sie nehmen das Wasser vom Teich als Glücksbringer, Medikament und als Arznei, um jung zu bleiben. Liebe Zuhörer, die Hinterlassenschaften im Archäologischen Garten Pulung Raharjo wurde zum ersten Mal am 14. August 1957 von lokalen Bewohnern entdeckt. Seit dieser Entdeckung wurden einige Forschungen im archäologischen Gebiet durchgeführt. Von 1978 bis zum 1984 wurden die Städte im Pulung Raharjo vom Generaldirektorat für Historischen Schutz und Fortbildung von Historie und Archäologie renoviert. Dann wurden die Städte zum Touristenobjekt den Archäologischen Garten Pulung Raharjo entwickelt. Nach archäologischen Forschungsergebnissen ist dieser Garten eine einzigartige und interessante Stätte. Die Hinterlassenschaften sind chronologisch sehr komplett, vom prähistorischen, klassischen, hinduistischen und buddhistischen Zeitalter bis zum islamischen Zeitalter aufgelistet. Monolithen, Grabsteine und der megalithische Teil sind die Hinterlassenschaften des prähistorischen Zeitalters. Die Hinterlassenschaften des buddhistischen und islamischen Zeitalters, die im Garten Pulung Raharjo entdeckt wurde, sind unter anderem eine Statue von Bodhisattva, eine Statue von Tief Polynesia, der Gedenkstein Bungkuk, die chinesische Währung und Keramik. Vom islamischen Zeitalter sind als Hinterlassenschaften unter anderem der Gedenkstein von Dalung mit arabischer Schrift zu sehen. Er ist ein Beweis des islamischen Zeitalters. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Wunderbares Indonesia über den Archäologischen Garten Pulung Raharjo in Lampung. Wir treffen uns wieder zu unserem gleichen Programm morgen mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Regenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen die Dangdutlieder. So bleiben Sie bei uns der Stimme Indonesiens, RRI World Service Voice of Indonesia, die Sie auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream voinews.id/German hören können. Liebe Musikfreunde, hören Sie nun ein Lied mit dem Titel Ga Apa-Apa oder Magnis. Gute Unterhaltung.
Kurang apa diriku, kurang baik.
Liebe Musikfreunde, das Lied mit dem Titel Ka Apa Apa, das Sie gehört haben, wurde von Juwita Bahar gesungen. Dieses Lied wurde im Dezember 2017 veröffentlicht. Das Lied Ka Apa Apa wurde durch die Erfahrung einer ehemaligen Arbeiterin komponiert, die von ihrem Liebespaar verletzt wird, als sie im Ausland arbeitete. Danach konnte diese Gastarbeiterin aber einen guten Erfolg in ihrem Leben erreicht. Juwita hat gesagt, dass diese neueste Single den Gastarbeiterinnen und ehemaligen Gastarbeiterinnen gewidmet werde. Denn sie werden von ihren nähersten Personen, vor allem ihren Ehemännern, misshandelt. Dieses Lied wurde von Papa Uzi komponiert. Die Musik in diesem Lied ist die Ballademusik mit dem langsamen Tempo. Liebe Zuhörer, bevor wir die Lieder von Juwita Bahar weiter erklären, hören Sie nun das Lied mit dem Titel Simalakama oder Das Dilemma. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Musikfreunde der Stimme Nations, die Sängerin, die von vollen Namen Juwita Taufani Sanjaya hat, begann ihre Karriere in der indonesischen Dangdut-Musikindustrie, nachdem sie das Album mit dem Titel My BS, My Bino veröffentlicht hat. Danach wurde ihr Name sehr bekannt, nachdem sie im Jahre 2013 das Album mit dem Titel Buka Dikit Jos mit der Hitsingle mit dem Titel Buka Dikit Jos veröffentlicht hat. Das andere Lied, das es in diesem Album gibt, hat den Titel Kereta Malam oder Abendszug. Juwita Bahar ist nicht die erste Sängerin, die dieses Lied populierte. Das Lied Kereta Malam wurde mit den 70er und 80er Jahren zum ersten Mal von der Dangdut-Sängerin Elvy Sukaesih populiert. In den 90er Jahren sang Evi Tamala wieder dieses Lied. Dieses Lied wurde von Oma Irama komponiert. Die Lyrik dieses Liedes ist einfach. Dieses Lied erzählt über die Reise von jemandem, der von Jakarta nach Surabaya mit dem Zug fährt. Juwita Bahar singt dieses Lied mit der Version Dangdut Koplo. Liebe Musikfreunde, dear Stimulations, zum Schluss unseres Musik-Regenbogen-Programms hören Sie zwei weitere Lieder von Juwita Malam mit dem Titel Kereta Malam und Kali Merah Athena. Auf Wiederhören!
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.785 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15.150 oder 11.785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 45, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @VoiceIndonesia sowie Instagram Voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.